Radio 3. Das Gespräch.
Mit Frank Meyer seien Sie herzlich willkommen zu einem Gespräch mit einer Autorin, die Gegenwind erlebt. Zum Beispiel, wenn sie in ihre Heimatstadt in Brandenburg zurückkommt, um dort ein Buch vorzustellen, das in dieser Stadt spielt.
Also ich bin an dem Tag auf dem Weg zur Lesung furchtbar beschimpft worden. Und zwischenzeitlich war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt besser rennen sollte, bis mir aufgefallen ist, wie alt und unsportlich ich inzwischen bin. Ich kann gar nicht mehr wegrennen.
Die Schriftstellerin und Musikerin Manja Prekels, die auch Raketenfrau genannt wird, von einem Menschen, der ihr sehr nahe steht. Deshalb habe ich Sie zuerst gefragt, Manja Prekels, inwiefern sind Sie denn eine Raketenfrau?
Das ist mein Mann, der mich so genannt hat. Unter Stress werde ich immer langsamer. Das ist so ein Überbleibsel dieser rasenden Zeit, 89, 90 und folgend. Das ist irgendwie so ein bisschen so hängen geblieben. Also ich versuche, die Zeit zu verlangsamen, indem ich mich selbst langsamer bewege.
Aber wie kommt Ihr Mann von Langsamkeit auf Rakete?
Naja, dass ich mich so langsam bewege, dass ich mich schon wieder selbst überhole. Also das ist ein Paradox, denn tatsächlich bin ich dann auch, wenn es drauf ankommt, auch am Start.
Sie scheinen ja einen ironischen Umgang miteinander zu haben.
Ja, zum Glück.
Ist ja wahrscheinlich hilfreich. Sie sind oft unterwegs, habe ich Ihren Texten entnommen, machen Gespräche mit Schulklassen, mit Gruppen von Jugendlichen, reden über Ihre Erfahrungen und Ihre Arbeit. Wenn Sie sich da selbst vorstellen, wie stellen Sie sich dann vor? Was sagen Sie, wer ist Manja Prekels?
Kommt ein bisschen auf das Alter der Jugendlichen oder der Kinder an. Ich fange dann mal mit der Musikerin an, weil das kommt sofort an. Schriftstellerin, Autorin, ist ein bisschen schwierig. Ja, hallo, ich bin Manja. Wir werden heute einen schönen Tag miteinander haben. Wir werden heute garantiert keine Schule machen. Es wird überhaupt nicht sein wie Schule. Und ich erkläre euch im Laufe des Tages, womit ich so mein Geld verdiene. So fange ich an.
Und dann liefere ich mal die Hard Facts jetzt noch nach, die Sie den jungen Menschen nicht gleich um die Ohren hauen. Also Manja Prekels, 1974 geboren, in Brandenburg in der kleinen Stadt Zehlenick, dort auch aufgewachsen. Heute lebt Manja Prekels in Berlin und in Köpernitz. Das ist ein kleiner Teil von Rheinsberg. Sie hat in den 90er Jahren viel rechte Gewalt miterlebt in Brandenburg, als Lokalreporterin zuerst darüber geschrieben, später dann auch in ihrem viel gelesenen Roman »Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß« und in anderen Texten. In den letzten Monaten hat sie eine Serie von Texten über das Land Brandenburg im Umfeld der Wahlen geschrieben. Manja Prekels macht aber auch Gedichte und macht Lieder draus. Die führt sie auf mit ihrer Band Der singende Tresen. Und natürlich macht sie noch jede Menge mehr. Zum Beispiel beschäftigt sie sich viel mit Anarchismus oder sie ist viel in der Welt unterwegs auf Reisen. Soweit alles sachlich einigermaßen richtig?
Ja, unbedingt.
Schauen wir mal auf diese neuen Texte über Brandenburg, die Sie in diesem Jahr geschrieben haben, eben im Wahljahr 24. Sie haben die angefangen mit einem Artikel über den ersten Christopher Street Day in Rheinsberg. Den gab es dieses Jahr am 1. Juni. Warum war das für Sie ein guter Auftakt für die Serie?
Na, zunächst ist das der erste in Rheinsberg. Tatsächlich ein ganz lieber Freund von mir, der letztlich schuld daran ist, dass ich in Köpernitz gelandet bin, ist leider in dem Jahr gestorben. Hat als schwuler Mann viele Jahre in Brandenburg erlebt und auch einiges erduldet. Und ein Stück weit sind ich und andere Freunde von ihm auch für ihn, für Frank, dahin gegangen. Und dann ergibt sich das ja in meinem Beruf. Privates und Berufliches trennt man dann nicht, sondern ich fand das einfach sehr beeindruckend. Eine schöne Veranstaltung, eine wichtige Veranstaltung.
Da waren, wenn ich es richtig gelesen habe, 400 Menschen unterwegs bei dieser Parade zum Christopher Street Day. Und das Motto dieses ersten CSD in Rheinsberg war Aufstehen Hand in Hand, es gibt ein queeres Hinterland. Hat sich das denn da bestätigt durch diese Parade, dass es ein queeres Hinterland in Brandenburg gibt?
Na, tatsächlich fand ich auffällig und wirklich gut zu wissen und schön, dass über die Hälfte der Menschen tatsächlich aus der Gegend kam. Der Impuls kam aus dem Ort von queeren jungen Leuten vor Ort. Es gab dann durchaus Leute aus Berlin von weiter weg, die dann dazu kamen, aber letztlich waren es über 200 Menschen einfach von vor Ort, denen das offenbar ein Anliegen war und die jetzt vielleicht gar nicht selber queer sind oder sich so einordnen, sondern einfach Sympathisierende. Und gerade in dieser Zeit, in der das ja ganz große Angriffsziele sind, also einfach von rechts wird das ja wie wild bekämpft, also dieser Form von Vielfalt und Diversität, fand ich das ja glückbringend geradezu, dass so viele Menschen an diesem schönen Tag da waren. Und es gibt ein queeres Hinterland, das sah man sehr gut.
Sie beschreiben in dem Artikel aber auch, dass da nur sehr wenige Leute am Straßenrand standen und zugesehen haben. Das ist ja, wenn man an Berlin denkt, da kommt man ja kaum durch die Zuschauermengen. In Rheinsberg waren das nur wenige. Wie haben Sie das verstanden? Ist das Scheu, Ablehnung?
Tatsächlich ist dieser Mangel an Neugierde und Schaulust etwas, was mir überhaupt aufgefallen ist bei meinen Reisen durch Brandenburg in diesem Jahr. Ich habe mich gefragt, seit wann das so ist. Und das war sehr auffällig. Also, dass es nicht mal den zarten Versuch gab, mal aus dem Fenster zu schauen. Also, es war wirklich lustig, laut. Also, normalerweise hat man sofort so einen Impuls, man geht zum Fenster, schaut, was ist denn da los? Mhm. Und mir schien, die Leute haben sich regelrecht davon abgehalten, dem nachzugehen. Also da sehen wir schon auch eine große Diskrepanz zwischen den queeren Menschen vor Ort, beziehungsweise dem, wofür das auch steht, und einer großen Distanziertheit vieler Menschen, dann doch, die ihre Wohnzimmer nicht verlassen und rausgehen und rausschauen. Aber ich glaube, das ist ja ein Phänomen, damit haben wir überall zu tun.
Ein Thema, das sich durch Ihre neuen Brandenburg-Texte zieht, Sie machen da Menschen sichtbar, die sich eben für Vielfalt einsetzen, ja, für Demokratie, für Menschlichkeit einsetzen, indem Sie eben so eine Parade für Vielfalt veranstalten in Rheinsberg. Oder in Cottbus erzählen Sie von Kat, das ist eine junge Frau, die da unter anderem in einem geflüchteten Netzwerk mitarbeitet. Können Sie uns von dieser Kat erzählen? Was macht die in Cottbus?
Kat kommt aus der Gegend um Cottbus, aus einem kleinen Dorf und gehört eben zu den vielen jungen Leuten, die eben keine Lust haben, auch wegzugehen. Also wir haben ja diese Abwanderung oder die Flucht aus dem Osten ja im Prinzip schon vor 89 gehabt. Und das ist weiter ein massives Problem. Und Kat gehört einfach zu einer, wie alt wird sie sein, Mitte 20, zu einer Generation junger Leute, die sagen, nee, wir bleiben hier. Hier gibt es Möglichkeiten, hier können wir gestalten. Wir sind Menschen aus dieser Gegend. Wir wollen nicht, sie hat mal versucht, woanders zu studieren. Das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Das hat sie wieder zurückgezogen. Also sie ist einfach so ein ganz heimatverbundener Mensch. Und ist unter anderem in Unteilbar Südbrandenburg bei geflüchteten Netzwerken dabei. Also gehört einfach zu einer ganzen Gruppe von jungen Menschen, die sich weigern, den Ort den Rechten zu überlassen und die Möglichkeiten auch sehen. Cottbus hat so viel Platz und es gibt Leerstände. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man in so einer fertigen Stadt wie Berlin zum Beispiel nicht hat. Und das versuchen sie einfach ja, zu beleben und ein Stück weit den Ort so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen dort in Frieden leben können.
Aber es gibt doch bestimmt auch viele Widerstände gegen so ein Engagement, oder?
Na klar, gar keine Frage. Ich habe mich ein bisschen in ihr wiedererkannt, muss ich sagen. Wir sind so, also der Trotz in ihr Blick und die Art, wie sie da versucht, auch zum Teil gegen Windmühlen zu kämpfen, ja klar, den gibt es ja überall. Also ich glaube, niemand, der irgendwie versucht, etwas nach vorne zu entwickeln, was vielleicht einen Schritt weiter geht als das, was die Menschen bisher kennen, kommt da so einfach durch. Es gehört immer Überzeugungskraft dazu und Durchhaltevermögen und Fantasie. Und genau das macht sie. Also ich glaube durchaus, dass es auch viele Verbündete gibt, und dass wir jetzt auch gerade eine Zeit erleben, in der sich Menschen raustrauen. Wir hatten ja zu Beginn des Jahres die großen Demonstrationen. Und im Zuge dieser Demonstrationen, die das ganze Land damals erfassten, Ost wie West und auch die kleinsten Dörfer und Provinzorte, da hat sich etwas herausgebildet. Und ich glaube, Kat ist auf dieser Welle dahin geschwommen, wo sie jetzt steht.
Ich dachte auch, als ich Ihre Texte so gelesen habe, dass Sie gerade von Menschen wie Kat in Cottbus erzählen. Hat das auch damit zu tun, dass von solchen Menschen oft viel zu wenig eigentlich in der Öffentlichkeit geredet wird, von Leuten, die eben solche demokratische Graswurzelarbeit machen?
Ja. Unbedingt. Ich lese ja auch sehr viel, ich rede auch sehr viel in Westdeutschland auf westdeutschen Bühnen, war gerade erst bei einer Veranstaltung in Bonn und merke, dass es so, es gibt so vorgefertigte Bilder des Ostens und die kann man, glaube ich, nur durchbrechen und aufweichen und bereichern, indem man eben von genau diesen Menschen wie Kat und ihren Freunden, ich glaube tatsächlich, sie haben recht, Kat, und ihren Freunden berichtet, denn es ist so albern, wie Ost- und Westdeutsche mit Fingern aufeinander zeigen. Und sich gegenseitig bezichtigen, in dem Fall die Ostdeutschen, sie würden einfach nichts auf die Reihe kriegen und wären einfach keine echten Demokraten. Sie hätten das einfach nie gelernt. Und wo ich denke, ja, lauft mal einen Tag in Katzschuhen durch Cottbus und da werdet ihr merken, Respekt, die sind natürlich da.
Und Sie machen was Verwandtes auch auf einer anderen Ebene, dachte ich, beim Lesen eines Textes von Ihnen. Also wie Sie von Menschen erzählen, die sich anderen zuwenden, etwas für andere Menschen auch tun, wie Kat tut im geflüchteten Netzwerk. Sie haben Schülerinnen und Schüler bei einem Workshop aufgefordert, nach Zeichen der Liebe zu suchen. Das ist, dachte ich, ja eigentlich was Verwandtes. Was für Zeichen haben diese jungen Menschen denn gefunden?
Na, ganz bezaubernd fand ich beispielsweise, also erstmal haben die nicht lange gebraucht, 25 Minuten Zeit hatten wir nur in diesem engen Unterrichtsregime, was immer herrscht. Und die kamen alle fündig wieder. Also beispielsweise Aufklärer ihrer Rostocker Lieblingsmannschaft. Ja klar, die Liebe zum Heimatverein zum Beispiel war ein großes Thema bei vor allen Dingen Jungs.
Also das war in Rostock und das war dann Hansa Rostock.
Richtig, das war dann Hansa Rostock. Aber auch ältere Menschen, die Hand in Hand durch den Ort gehen. Leute und ihre Hunde, Tags. Es gab zu dem Zeitpunkt auch so eine Art Schlagerfestival, das der Liebe gewidmet war. Der Witz dieser Übung ist ja, wenn man seinen Blick dafür schärft, dann findet man natürlich überall Zeichen der Liebe. Und das ist ihnen nicht schwer gefallen.
Und es ist ja auch eine Art des Vorgehens gegen Hass, nach Zeichen der Liebe zu suchen.
Ja, unbedingt. Also womit ich immer einig bin mit den jüngeren Menschen, wenn ich mit denen arbeite bei Workshops, ist, also alle sind so überdrüssig dieser 1000 Jahre schlechte Laune-Mentalität überall. Also die Erwachsenen, die immer zu meckern, die alles irgendwie doof finden und jede Entscheidung anzweifeln und die auf politischer Ebene getroffen wird. Und ich merke, dass da großer Trotz und Widerstand ist, zu sagen, nee, also das Leben ist doch auch schön. Also klar, wie man so ist, wenn man jung ist und sich vielleicht zum ersten Mal verliebt oder danach sucht, nach der Liebe. Und insofern ist das eine Übung, die allen ganz gut tun würde, mal nach Zeichen der Liebe Umschau zu halten.
Wäre auch eine interessante Idee für eine Radio-Rubrik, muss ich sagen. Würde mir auch ganz gut tun. Mögen Sie uns noch von einer anderen solchen Übung erzählen? Haben Sie da noch mehr in petto?
Naja, was ich mit den Jüngeren mache, und das kann ich auch jedem empfehlen, also ob Sie jetzt zu Hause Kinder haben oder nicht, machen Sie das mal mit Freunden und Bekannten. Also ich frage dann, was kannst du mit deinem Körper machen? Ja, jeder kann ja irgendwas. Also jeder kann irgendwie bizarre Dinge mit seinen Augen, mit seiner Nase. Also der eine kann mit den Ohren wackeln. Also mache ich gerade mit Jüngeren, ist es fantastisch. Also wir haben meist 20 Minuten richtig Spaß und es ist unglaublich, was Leute, wenn die Lehrer dann noch mitmachen, was wir alle mit unseren Körpern machen, was wir wahrscheinlich in Stunden der Langeweile irgendwann als Kinder eingeübt und fast vergessen haben. Aber eine Runde schielen kann schon helfen.
Und sagen Sie, unter welcher Überschrift läuft das Ganze dann? Spaß haben mit Manja Prekels ist es ja wahrscheinlich nicht, oder?
Die Grundfrage, die über allem steht, ist immer, was ist eigentlich normal? Ja, also wenn dann zum Beispiel jemand unglaublich mit den Ohren wackeln kann, das ist halt sein Normal. Ja, und wenn dann alle sich derartig entäußert haben im Raum, dann hat man schon eine andere Körpernormalität geschaffen im Raum. Dann hat man schon mal diese Bilder gesprengt von, wie was zu sein hat. Also letztlich ist das immer die Frage, beziehungsweise das, was ich in Frage stellen möchte mit Ihnen, was ist eigentlich normal?
Wir müssen auch darüber reden, dass Sie bei Ihren neuen Reisen durch Brandenburg auch Zeichen gefunden haben, eben doch für einen vielleicht wiederkehrenden Menschenhass oder für einen dauerpräsenten Menschenhass. Darüber werden wir gleich reden, Manja Prekels, aber wir hören erstmal einen der Songs, die Sie mitgebracht haben. Zuerst einen von Tom Waits. Warum haben Sie den denn dabei?
Ich habe Tom Waits mal live erlebt.
Nein.
Doch. Und das ist so ein nachhaltig prägender Moment gewesen und letztlich auch musikalisch hat er auch unsere Band so ein bisschen zusammengeführt und die Liebe zu dieser Musik, doch, das ist es.
Auf Ihre Band werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Jetzt hören wir erstmal Tom Waits. Nachher werden wir auch Sie selbst singen hören. Jetzt Tom Waits mit Who Are You This Time? Well, they're lining up to mad dog, you're tilt-a-whoo. Three shots for a dollar with a real live dog. Who are you with time? Tom Waits hier bei Radio 3. Das haben wir Manja Prekels zu verdanken, dass wir diesen wunderbaren Song hier gerade hören konnten. Die Schriftstellerin und Musikerin ist heute zu Gast hier im Gespräch bei Radio 3. Viele kennen ihren Roman, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, über rechte Gewalt in den sogenannten Baseballschlägerjahren in Brandenburg nach 1990. In den letzten Monaten hat Manja Prekels eine Serie von Beobachtungen über das Land Brandenburg im Jahr 2024 veröffentlicht. Und in diesen Beobachtungen, Frau Prekels, da schreiben Sie auch darüber, dass Sie so den Eindruck haben, dass die 90er Jahre gerade auch mit dieser Gewaltbereitschaft oder mit dieser, nennen wir es mal, Faszination für rechtes Gedankengut, dass die zurückgekehrt sind bei jungen Menschen in Brandenburg. Woran haben Sie das gesehen? Was waren das für Zeichen?
Tatsächlich habe ich vor 2,5 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal Jugendliche in einer Lesung von mir gehabt, in der Schule, die exakt aussahen wie die Jungs, vor denen wir damals weggerannt sind. Ja, also genau dieses Glatze, Bomberjacke, Domestos Jeans, die sind schon aus formal-ästhetischen Gründen eigentlich wirklich schrecklicher Look, von dem ich nicht dachte, dass er so in 1:1 zurückkehren würde. Und tatsächlich scheint mir da einfach auch was tradiert worden zu sein. Also es sind ja zum Teil dann tatsächlich Väter, die diese Heldengeschichten der 90er Jahre offenbar so vermittelt haben, dass die Jungs jetzt auch so sein wollen. Vielleicht Onkels, vielleicht Bekannte.
Also Heldengeschichten aus ihrer Sicht, die Geschichten ihrer rechten Gewalttaten.
Ja, aus deren Perspektive war der Brand des Sonnenblumenhauses in Rostock ja ein Sieg. Ja, letztlich hat die Masse davor gestanden, geklatscht und nur mit ganz viel Glück ist niemand zu Tode gekommen bei diesem Anschlag und die Polizei ist nicht eingegriffen. Also das ist ja eigentlich so ein Symbolbild geworden auch für das, was damals schiefgelaufen ist. Und das erlebe ich wieder. Auch die Zeichen sind wieder überall. Hakenkreuze, blöde Sprüche. Gerade jetzt rund um die Wahlen, schon bei den Kommunalwahlen hat man gemerkt, der Ton ist so scharf. Und ich habe mit Wahlkämpferinnen verschiedener Parteien geredet, die gesagt haben, dass sie vollkommen entsetzt sind. Und gestandene Leute, mit welcher Aggression gerade jüngere Menschen auf sie eingeschrien hätten und sie angegriffen haben.
Und wenn da so junge Leute vor ihnen sitzen in dieser Uniform der 90er Jahre, für diese rechte Szene, also was sich in ihrer Biografie ja auch so tief eingeprägt hat, darüber will ich auch noch sprechen mit ihnen. Was machen Sie dann?
Na, in dem Fall habe ich es jetzt erstmal ignorieren müssen. Ich bin erstmal für alle gleich da. Alle hören mir zu. Ich erzähle meine Geschichte. Ich erzähle, wie das Buch entstanden ist, wie mein Roman entstanden ist, wem der gewidmet ist, was da geschehen ist. Und lass mich davon erstmal gar nicht groß beeindrucken, weil das sind ja alle anderen auch im Raum. Und ich möchte das auch nicht. Also ich habe auch keine Angst. Ich bin irritiert. Ich frage dann später und ich beobachte sie sehr genau. Diese Jungs, das sind keine Erwachsenen, das sind Jugendliche, die offenbar große Probleme haben, eine riesen Desorientierung spüren, viel Wut und Hass in sich haben. Das ist für mich kein Grund, die jetzt per se abzulehnen.
Sie haben dieses Projekt, in dem diese Texte entstanden sind, das heißt Überlandschreiberinnen. Da sind noch zwei Kolleginnen von Ihnen beteiligt, Tina Puschmann und Barbara Theriot. Die haben in Sachsen und Thüringen sich umgesehen und Texte geschrieben, parallel eben zu den Wahlen dort. Was haben die erzählt? Haben die im Prinzip das Gleiche erlebt oder ist Brandenburg nochmal ein spezieller Fall?
Die haben ähnliche Sachen erlebt. Natürlich ist es landesspezifisch schon. Also die Situation in Sachsen zum Beispiel ist eine noch ganz andere. Da haben wir noch mit anderen Organisationsformen zu tun von Neonazis. Andererseits, wenn man nach Südbrandenburg schaut, ist das eigentlich auch vergleichbar. Der Dritte Weg ist überall aktiv. Die Kolleginnen, wir haben unsere Texte tatsächlich übereinander gelegt und geschaut, wo sind Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten. Und in der Frage waren wir uns leider sehr einig. Mhm. Also dass da vieles an rechter Jugendgewalt einfach standardisiert auf den Schulhöfen inzwischen wieder da ist und fast auch eine rechte Leitkultur auf den Schulhöfen, so ähnlich wie in den 90ern.
Ich würde mal gerne ein bisschen auch mit Ihnen schauen, was Sie da in den 90ern erlebt haben. Das kommt eben, wie gesagt, immer wieder zurück, auch in Ihren Texten. Lassen Sie uns dafür mal ein Stück zurückgehen. Mhm. Erstmal ganz kurz, ganz an den Anfang. Mhm. 1974 sind Sie geboren worden und als dann 1989 alles anders wurde, waren Sie eben 15 Jahre alt. Was war das für eine Familie, in der Sie groß geworden sind in Zehlenick?
Auch meine Eltern waren eigentlich, glaube ich, ziemlich angepasste Leute. Mein Vater war bei der HO tätig und hat da so seine Geschäfte gemacht, würde ich sagen. Also ich glaube, mein Vater ist so ein Klassischer, der wäre, glaube ich, überall, der kommt so durch. Der hat sich so arrangiert damit, war wirklich kein Fan der Politik der DDR, aber hat sich auch nicht damit angelegt. Meine Mutter war glühende Sozialistin, also DDR-Sozialistin. Mhm. War auch Pionierleiterin, war auch meine Pionierleiterin. Also bei Fahnenappellen
stand
sie
vorne.
Genau, war auch später meine Staatsbürgerkundelehrerin. Also tatsächlich zwischen Anpassung und starkem Befürworten der DDR, würde ich sagen. Das war so der Tonfall zu Hause.
Und Sie in dieser jungen Zeit, also vor 15, war das für Sie was ganz Selbstverständliches, dieses Land? Oder haben Sie das auch in Frage gestellt damals schon?
Nee, gar nicht. Also die Mauer in Berlin habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Das finde ich immer wieder spannend. Ich kann mich nicht daran erinnern, bei unseren zahlreichen Berlin-Besuchen, wir waren sehr oft im Berliner Tierpark, aber es gab nur Ost-Berlin. Und ich kann mich nicht erinnern, jemals die Mauer gesehen zu haben. Also tatsächlich war ich voll daran aufgegangen in der Ideologie und war auch ziemlich brav und angepasst.
Aber der Einschnitt, auch das Aufkommen rechter Gewalt, so habe ich das in Ihren Texten verstanden, das ging dann nach 89, 90, das ging rasend schnell in Zehlenick, oder?
Ja, Im Nachhinein, also gerade bei den Recherchen für das Buch, ist mir klar geworden, dass es vorher schon da gewesen ist. Ja, also es war nicht neu, dass Rassismus auf den Straßen tobte, dass angolanische, mosambikanische Vertragsarbeiter fürchten mussten und gejagt wurden durch die Stadt. Das war bei den Stadtfesten ganz normal, das war so eine Art Brauch.
Also auch vor 89?
Vor 89, ja. Aber das war etwas, was ich in dem Moment nicht einordnen konnte, wo ich etwas gemacht habe, was, glaube ich, alle getan haben, und zwar drüber schweigen und wegschauen. Also das war keine Methode mehr nach 90. Denn tatsächlich war es ja auch meine Alterskohorte. Schäpe, Mundlos, Bönhardt, das sogenannte NSU-Trio. Also in dieser Alterskohorte gab es einfach eine massive Rechtsradikalisierung in Ost- und in Westdeutschland übrigens. Also da ist eine ganze Alterskohorte ja in dieser Richtung radikalisiert und hat auch Angst und Schrecken verbreitet im ganzen Land.
Das waren ja viele in Ihrem Umfeld auch einfach Freundinnen und Freunde von Ihnen, also die vorher Ihre Freundinnen und Freunde waren, die dann zu den rechten Schlägern gegangen sind. Ist Ihnen denn selbst von heute aus klar, warum Sie das damals nicht wollten, warum Sie auf der anderen Seite standen?
Na sicher ist erstmal grundsätzlich die mütterliche Haltung, also der mütterliche Antifaschismus, den hatte ich auch internalisiert. Das war ein Schreckensszenario. Also ich wusste nicht, wie man Adolf Hitler irgendwie gut finden soll. Das ist mir bis heute unklar. Wir hatten ja auch diese Jugendstunden, also der Teil antifaschistischer Bildung, den die DDR, also mir beigebracht hat, der hat auch gewirkt. Bei anderen offensichtlich nicht. Dann hatte ich einen Opa, der kein Fan war. Also war wirklich kein Systemgegner und auch kein Kommunist, mein Opa. Aber mit den Nazis hatte er gar nichts am Hut. Ich glaube im Nachhinein, dass so viele kleine Versatzstücke dazu führten und letztlich auch eine Unfähigkeit zur Gewalt. Also ich habe Schreckensangst, wenn irgendwo jemand anfängt laut zu schreien, dann möchte ich rausrennen. Also ich glaube, auch das ist letztlich mit ein Grund.
Was mir in Ihren Texten aufgefallen ist, also oft wird dieses Phänomen dieser rechten Gewalt ja auch als Phänomen toxischer Männlichkeit geschildert. Aber was Sie auch immer wieder erwähnen, ist, dass da auch die Mädchen und jungen Frauen durchaus beteiligt waren. Mindestens darin, dass sie diese rechten Schläger angehimmelt haben, mit ihnen Beziehungen unterhalten haben. Und in Zedenick hat offenbar auch eine junge Frau eine wichtige Rolle in dieser rechten Szene gespielt. Ist Ihnen das wichtig zu betonen, dass da auch Frauen und Mädchen nicht unbeteiligt waren?
Ja, unbedingt. Das ist einfach eine Grunderfahrung. Also zu erleben, wie Freundinnen, denen ich vertraute, die ich toll fand, mit denen ich einfach gerne Zeit verbracht habe, sich in so Nazi-Schlägertypen verlieben und wirklich die anhimmeln. Also wie diese Typen zu Sexsymbolen werden. Und dafür braucht es ja auch eine Entsprechung. Also es braucht ja auch die Mädchen, die das anerkennen, dass das irgendwie tolle Typen sind. Das fand ich damals zu der Zeit, wir waren ja auch Pubertierende, nachhaltig irritierend.
In Ihrem Roman, eben dem Roman Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, erzählen Sie auch vom Tod eines Jugendlichen, der vor einer Diskothek zu Tode geprügelt wurde von anderen Jugendlichen, von Rechtsextremen. Und Sie haben so etwas selbst unmittelbar miterlebt, den Tod von Ingo Ludwig, ein Junge, der in der Nacht zum 5. Januar 1992 von jungen Neonazis in Brandenburg getötet wurde. Sie haben ihm auch, Ingo Ludwig, ihren Roman gewidmet. Und man merkt bei Ihren Texten, dass dieser Tod Sie bis heute verfolgt. Das taucht immer wieder auf, wenn Sie schreiben, vor allem eben über diese Zeit. War das damals, das mitzuerleben, war das für Sie auch ein Wendepunkt, wo für Sie etwas anders geworden ist?
Ja, also ich befinde mich ja heute in einer bizarren Situation, dass ich Erfolg habe mit einem Buch, das auf einem Kind, auf einem Jugendtrauma fußt, das letztlich wahrscheinlich sogar mein ganzer Werdegang und mein Künstlerinwerden vielleicht sogar in dieser Nacht begonnen hat. Also es war schwer aushaltbar dieses Jahr 92 und ich war Ohrenzeugin. Ich kannte ja nicht nur Ingo, das Opfer, sondern ich kannte alle Täter. Also vor meinen Augen ist im Prinzip unsere Kindheit geendet und plötzlich war mir klar, dass nichts mehr gültig ist, dass alles möglich ist, jederzeit, und dass auch Leben nichts Selbstverständliches ist. Und all diese Fragen haben mich seitdem ja und bis heute beschäftigt und letztlich hat mich das doch auf diesen Weg gebracht. Also ich habe darüber auch einen längeren Text, ein Essay geschrieben in dem Buch Rechte Gewalt, und das war der Versuch, also überschreiben, was habe ich da erlebt, was hat das mit mir gemacht, und ich kann heute nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was im Buch steht und dem, was ich wirklich erlebt habe, weil ich ein Stück weit meine Erfahrung überschrieben habe.
Und wenn Sie sagen, Sie kennen die Täter, die damals Ingo Ludwig getötet haben, das waren eben Jungs, mit denen Sie zur Schule gegangen sind, Zeit verbracht haben. Jetzt ist dieser Fall ja nie aufgeklärt worden, soweit ich weiß. Also ein weiteres Versagen unserer Gesellschaft. Haben Sie herausbekommen, warum diese gewaltsame Tötung nie aufgeklärt wurde?
Der Fall gilt als ausermittelt, weil die Akten einfach fristgerecht entsorgt worden sind. Nach dem Auffliegen des NSU gab es nochmal einen Untersuchungsausschuss, der auch in Brandenburg die Fälle, also Verdachtsfälle rechter Gewalt, nochmal aufgerollt hat. In diesem Zuge wurden auch die Akten von Ingo Ludwig nochmal auf den Tisch gelegt. Es gab damals einen Prozess, der hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Die meisten der Täterinnen waren halt unter 18. Jugendstrafrecht ist ja auch ein Schutz gegenüber den Angeklagten, die eben einfach auch noch Kinder sind zum Teil. Und letztlich diese Weiterermittlung konnte nicht stattfinden, weil die Akten verschwunden sind, und zwar während der Recherche. Tatsächlich fristgemäß, also da kann man, rein formal ist alles richtig gelaufen, kann man da nicht gegen vorgehen. Und hinzu kommt, dass Ingos Familie leider, dadurch, dass sie damals auch den Prozess nicht mitgeführt hat, also auch damals niemand eingeschaltet hat, in ihrer Ohnmacht, in ihrer Unberatenheit und Kaputtheit des Moments, die hatten keine Möglichkeit, da mehr Akteneinsicht zu gewinnen. Also es ist eine Verkettung von verschiedenen und zum Teil sehr unangenehmen, die Ermittlungsbehörden in merkwürdiges Licht setzenden Reihe von Ermittlungen.
Sie kennen eben, wir haben darüber gesprochen, viele, die als junge Menschen in dieser Zeit Rechtsextreme geworden sind. Sie haben auch vorhin, als Sie von diesen jungen Glatzen von heute gesprochen haben, auch von der Wut und dem Hass in diesen Menschen gesprochen. Haben Sie denn nach dieser langen Beschäftigung auch mit den 90er Jahren irgendwann verstanden oder Erklärungsansätze gefunden, was zu dieser extremen Gewaltbereitschaft und zu dieser Menschenverachtung geführt hat bei diesen jungen Menschen?
Also eine komplexe Antwort, die jetzt länger dauern könnten, aber ich möchte mich auf einen Punkt gerne konzentrieren. Das wird mir immer klarer oder das ist mir auch jetzt wieder klar, wenn ich mit jungen Leuten zu tun habe, was ich regelmäßig tue und sehr gerne mache. Da brach etwas aus diesen jungen Leuten, aus den Körpern hervor, was ihr ganzes Umfeld die ganze Zeit mit sich getragen hatte. Also es gab so viel unterdrückte Wut, so viel unterdrücktes, nicht ausgesprochenes Schweigen kann irgendwann den Rahmen sprengen und irgendwann sprechen Fäuste. Also nicht umsonst bin ich auch heute ein Mensch des Wortes, weil ich das für einen guten Weg halte, das zu durchbrechen. Also ich glaube, da war so viel angestaut und letztlich haben viele dieser jungen Leute einerseits das ausgelebt, was eigentlich ihre Eltern im Stillen dachten, wollten, auch eine Wut gespürt über viele Jahre, der sich die Eltern nicht ernsthaft widmen konnten oder anders widmen konnten, weil die waren mit Existenzsicherung beschäftigt. Das ist ja auch eine Generation ohne Elternkontakt, wenn man so will. Wir sind ja alle, wir mussten uns selber großziehen.
Weil die Eltern ihre Jobs verloren hatten in der Zeit. Und
oder die Orientierung sich neu einstimmen mussten und so weiter. Also es gab eigentlich der Verlust von jeglicher Autorität, so kann man sagen. Also auch Lehrer mussten sich neu einstellen. Es gab eigentlich keinen Erwachsenen mehr. Im positiven Sinne könnte man sagen, alle waren gleich doof. Also was Erfahrung mit Westdeutschland oder mit den neuen Verhältnissen zusammenhängt. Und in der Phase brach sowas aus. Und dann war es ja auch eine gewaltvolle Situation, tatsächlich auch die soziale Katastrophe, die mit dem Mauerfall einherging. Also die Entwertung der Biografien, der Leben, der Verlust von sicheren Orten und Plätzen. Also Jugendfreizeitangebote, alles was an den Betrieben hing. Letztlich ja, so ein Systemzusammenbruch, der kostet ganz, ganz viel. Und im Nachhinein kommt es mir vor, als wären diese Jugendlichen so eine Art Medium gewesen, an denen sich das so richtig ausbrach, an denen das so richtig sich manifestierte. Man konnte dabei zuschauen, wie sich die Körper verändert haben.
Und Sie stellen in einem Text aber auch einen Zusammenhang her, also nicht Sie als Erste, aber Sie stellen den auch her, aber auch zu der großen Politik dieser Zeit, denn das war ja auch die Zeit des sogenannten Asylkompromisses, den ja die Regierung Kohl zusammen auch mit der oppositionellen SPD damals beschlossen hat. Das hat auch zurückgewirkt auf die Gewaltbereitschaft gegenüber Migranten.
Also warum können sich heute Leute in meiner Alterskohorte als Sieger jener Jahre wähnen? Ja, genau darum. Sie haben Leute angezündet, haben brachial Gewalt verübt überall, sind dafür wenig bis kaum bestraft worden. Zum Teil gab es ja eine rechtsfreie Zone, also zwischen 90 und 93 ist ja fast gar nichts passiert. Und dann tatsächlich, dann knickt auch noch die Politik ein und sagt, alles klar, Migranten sind unser Problem. Das Boot ist voll. Diese ganze Rhetorik, die wir jetzt, und da sind wir wieder bei den 90ern, also es ist manchmal wie so ein ganz schlechtes Déjà-vu. heute, wenn ich erlebe, was auf den Straßen passiert und dann die Rhetorik in den Medien, die Rhetorik von Politikerinnen und Politikern fast aller Couleur, die alle eigentlich in ein ähnliches Horn blasen. Also statt den Menschenfeinden oder diesen Aktionen den Wind aus den Segeln zu nehmen und zu sagen, Leute, wir müssen alle zusammen, wir brauchen jeden Menschen und wirklich gerade Brandenburg braucht doch wirklich jeden Menschen, wir brauchen doch alle. Stattdessen zu sagen, die müssen alle weg, abschieben jetzt und zwar so hart wie möglich, das ist tatsächlich ein sehr unangenehmes und erschreckendes Déjà-vu der 90er.
Sie haben dann damals als ganz junge Frau, das ist was ganz Erstaunliches, glaube ich, mit 18 Jahren begonnen, als Lokalreporterin zu arbeiten für die Zeitung Märkische Allgemeine in der Region um Zehdenick herum. Wie kam das erstmal überhaupt? Sie hatten ja gerade erst Abitur gemacht.
Ja. Ne? Naja, meine Eltern wollten natürlich, dass ich studiere. Ja, und dass ich jetzt, also sie waren so, sie schwammen im Ungefähren ihrer Ostbiografien. Ich durfte ja nun ganz von vorn anfangen sozusagen und das wollte ich nicht. Ich konnte das auch nicht, ich war auch nicht fertig mit der Situation und ich fand auch die Situation um Ingo, diese unaufgeklärte Sache, dann einfach diesen Marsch der Rechtsradikalen auf allen Straßen und Plätzen, ich wollte da was dagegen machen. Und hatte schon als Schülerin ein bisschen gearbeitet bei der Zeitung. Ich wusste, schreiben kann ich irgendwie. Und bin dort zur Lokalredaktion. Mein Vater hatte mir angedroht, wenn ich nicht innerhalb von 14 Tagen einen Job antrete, eine Ausbildung, dann macht er das klar, dann soll ich Bürokauffrau werden oder so. Also ich hatte ordentlich Druck. und habe tatsächlich, bin einfach in diese Redaktion der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Gransee damals gegangen. Und da war gerade eine neue westdeutsche Chefin, die so ein bisschen verzweifelt war an dem Clash, so sie als emanzipierte Frau und die Ostbelegschaft, die keinen Bock hatte auf irgendeinen Wessi, der ihnen vorgesetzt wird. Und da kam ich genau zur richtigen Stunde. Das war einfach mein, ich kam rein mit pinkfarbenen Haaren. Sie hat mich gesehen und sofort angestellt. Das war einfach ein Riesenglück.
Und haben Sie dann als so junge Reporterin, haben Sie dann auch über die harten Themen, über rechte Gewalt dann geschrieben?
Ja. Also das konnte ich ja auch. Ich war ja im Bilde. Ich habe sehr viel gelernt. Ich bin für diese Zeit sehr, sehr dankbar. Hatte jeden Tag eine Seite zu füllen.
Eine ganze Seite?
Eine ganze Seite. In einem Flächenland. Also es gab nicht mal eine große Stadt. Also es war so rund um den Stechlinsee, die Gemeinden. Mhm. Tatsächlich passierte aber so viel. Also Schließung einerseits, Verlust von Arbeitsplatz, von Wohnung. Menschen benutzten unsere Redaktion als Kummerkasten, als Ort der Zuflucht. Das war eine total spannende Zeit. Man konnte wirklich Leuten helfen. Und dann passierten ja auch ein paar neue Sachen. Es gab neue Beginne, Aufbrüche. Und ich konnte das alles jeden Tag live erleben. Das war toll. Ich bin zum Beispiel nach Ravensbrück gefahren, die Mahn- und Gedenkstätte, die ich schon kannte, von meiner Jugend war ja. Und habe dort erlebt, wie sich eben auch Gedenkkultur erinnern, verändert, wie die Ausstellungen verändert wurden und so weiter. Ja, ich habe bei jeder Gelegenheit versucht, da irgendwie schlauer zu werden und beziehungsweise die Leute mitzunehmen beim Verstehen, was passiert.
Vorhin habe ich Sie ja nach diesem Raketenbild gefragt. Das wird mir jetzt nochmal anders klar, denn das muss ja eine raketenschnelle Zeit für Sie gewesen sein damals.
Absolut. Ich erinnere mich auch, ich bin bis heute selbstständig, war nie angestellt und 7 Tage Woche normal. Also Wochenende kenne ich bis heute nicht. Ich glaube, ich werde dieses Jahr 50 und ich habe noch nie ein normales Wochenende. Oder so ein Wochenendgefühl, oh, heute ist Freitag, das Wochenende beginnt, kenne ich nicht.
Das wird aber dann vielleicht auch mal Zeit.
Ja, vielleicht.
5 Jahre lang haben Sie das gemacht. 1998 sind Sie dann nach Berlin gegangen, aber nicht freiwillig. Sie sind weggejagt worden, haben Sie darüber geschrieben. Wie ist das vor sich gegangen, dieses Wegjagen?
Na, es gab 98 nochmal eine neue Phase der Rechtsradikalen. Kameradschaften waren das damals vor allen Dingen. Und die vor Ort Aktiven konnten mich nicht angreifen, dazu war ich zu bekannt und ich hätte sie auch erkannt. Und dann gab es einfach irgendwann Autokennzeichen aus anderen Gegenden. Da hatten die Kameraden vor Ort einfach dafür gesorgt, dass ich von anderen unschädlich gemacht werde. Und dann wurden reihenweise Leute um mich herum zusammengeschlagen und die Schlinge zog sich enger. Ich wurde gewarnt und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt weg, geh nicht mehr. Also wirklich bitter, der Moment. Aber ich wäre auch irgendwann so gegangen. Aber wer will schon von Nazis weggejagt werden?
Und dieses Weggehen, das taucht auch immer wieder auf in Ihren Texten. Also Ihr eigenes Weggehen, aber auch das Weggehen so vieler, die ja für eine demokratischere, vielfältigere Entwicklung mit hätten einstehen können in Brandenburg und anderswo im Osten. Und als ich Ihre Texte gelesen habe, manchmal hatte ich den Eindruck, als ob Sie sich das selbst ja, übel nehmen, dieses Weggehen, ist das so?
Ich glaube, ich hätte es nicht anders machen können, ganz offensichtlich. Aber letztlich lasse ich die Gegend ja auch nicht in Ruhe und bleibe ja auch da. Und also dieses, ich will mich nicht vertreiben lassen von daher, woher ich komme. Ich bin einfach Brandenburgerin.
Ja, wir haben ja darüber geredet, Sie leben wieder in Rheinsberg, also gleich um die Ecke. Lassen Sie uns mal Ihre zweite Musik hören. Das ist jetzt Musik von Ihnen selbst, von Ihrer Band, Der singende Tresen. Wenigstens vergessen heißt dieses Stück. Ist da der Text auch von Ihnen?
Ja.
Und dann reden wir gleich darüber, warum diese Band auch diesen aparten Namen hat, Der singende Tresen. Aber hören erst mal Wenigstens vergessen.
Welten, Welten, Planeten. Raketen dazwischen, eigentlich oder wir. Planeten, Planeten, Raketen.
Wenigstens vergessen, ein Song der Band Der singende Tresen. Und da singt dann Manja Prekels, die Musikerin und Schriftstellerin, die heute zu Gast ist hier im Gespräch bei Radio 3. Und das ist ja ein wirklich ansprechender Bandname, Der singende Tresen. Wie ist der denn entstanden?
Also zwischenzeitlich haben wir es verflucht, weil den wird man dann auch nicht mehr los, wenn man einmal so heißt. Ja. Nee, tatsächlich geht das zurück auf 2001 hatten wir unser allererstes Konzert noch ohne Namen beim Erich-Mühsam-Fest, beim ersten von uns selbst organisierten. Und zu dem Zeitpunkt haben wir einen Proberaum in der Rieger Straße im Friedrichshain gehabt, und zwar in der damals besetzten Schreinerstraße im Keller. Und um die Ecke habe ich als Barfrau gearbeitet. Und manchmal war das dann so langweilig, also in der Bar, da war noch niemand da, ich hatte Frühschicht. Und die Proben waren so spannend, dass wir die Proben irgendwann hinter den Tresen verlegt haben. Und dann hieß es immer, donnerstags der singende Tresen. Und seitdem haben wir diesen etwas merkwürdigen, aber doch treffenden Namen.
Ja, und wie gesagt, sehr ansprechenden Namen. Jetzt haben Sie Erich Mühsam gerade erwähnt, der Revolutionär und Anarchist, der auch bei Ihnen immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Und ich habe auch gelesen, dass Sie als Rausschmeißer mit dem singenden Tresen immer das Lied Gebt mir Schnaps von Erich Mühsam spielen. Ist das sowas wie Ihre Bandhymne?
Ja. Nee, die Bandhymne heißt Wann kommt das Raumschiff? Das sind Shanty zum Mitsingen, das die Nummer vor dem Schnaps. Und der Schnaps, da brülle ich dann einfach. Wirklich wahnwitzig. Das ist eine Nummer, wo dem Publikum auch wirklich klar ist, jetzt brauchen wir nicht noch irgendwie weiter rufen, sie hat keine Stimme mehr. Das ist so der Moment.
Und Erich Mühsam, warum ist das so eine wichtige Figur für Sie?
Der Mühsam, also ich habe ihn damals für mich entdeckt in der Zeit, also als junger Antifaschisten quasi Anfang der 90er uns erwehrt haben, unsere Haut erwehren mussten gegen die sich formierten Rechtsextremen. Er ist im KZ Oranienburg oder Sachsenhausen vielmehr umgebracht worden, 34, das ist 90 Jahre her in diesem Jahr. Und vor allen Dingen seine Tagebücher fand ich unglaublich beeindruckend. Letztlich hat er mir moralisch so geholfen. Also einfach zu wissen, die anderen sind jetzt gerade in der Übermacht, aber ich weiß, wofür ich stehe und was ich will, ist richtig. Und darum kann ich das einfach weitermachen. Also das war so Mühsam lesen, war sehr heilsam. Und tatsächlich bin ich ja dann nach meiner Flucht, habe ich mit anderen Brandenburgerinnen im Exil in der WG wiedergefunden und wir haben alle den Mühsam so gelesen. So, letztlich ist er so eine Art Schutzheiliger auf der Band geworden. Wir haben uns stark an ihm abgearbeitet. Der Verlag, bei dem ich bin, der Verbrecherverlag, hat die kompletten Tagebücher Erich Mühsams herausgebracht in einer wunderschönen Schmuckausgabe. Lohnt sich total, die zu haben, sie zu lesen. Also Mühsam hat uns Geschichte gelehrt.
Wo wir gerade wieder an diesem Punkt sind, als Sie weggehen mussten aus Brandenburg. Sie haben Abitur gemacht, Sie sind sofort reingesprungen in dieses Leben als Lokalreporterin, haben da wie besessen, wie Sie es geschildert haben, 5 Jahre gearbeitet. Dann müssen Sie das aufgeben, weil Sie weggejagt werden, gehen nach Berlin, auch ein bisschen in die Anonymität. Sie haben auch anderswo erzählt, dass Sie erstmal Ihren Namen nicht ans Klingelschild geschrieben haben, damit Sie da nicht gefunden werden können. Dann mussten Sie ja eigentlich Ihr Leben neu erfinden in dieser Situation. Mit wie alt waren Sie dann? 24,
ne? 24, ja. Naja, ich glaube, das Härteste war tatsächlich zu merken, was die Zeit vorher, wie anstrengend das gewesen war, wie viel Angst wir hatten. Das, was in den Körpern steckte, an diesem Wegrennen müssen und sich jeden Tag Gedanken machen und so diese ganze anstrengende Leben im Untergrund, wenn man so will, das ist plötzlich uns um die Ohren geflogen. Die WG hat nicht lange gehalten, weil jeder eigentlich auf seine Weise erstmal Rückzug brauchte von diesen Erfahrungen. Und insofern war Berlin natürlich heiser und toll. Also ich glaube, am wichtigsten war in den ersten ein, zwei Jahren zu verstehen, das ist nicht normal. Das war zwar deine Normalität, aber anderswo ist es anders und es muss so nicht sein. Das war erstmal eine gute und heilsame Erfahrung. Und dann zu studieren und in der FU zu merken, okay, also ich fand es spannend, in Ost-Berlin zu leben, in Pankow, und in West-Berlin an der FU zu studieren, was im Nachhinein totaler Blödsinn war, weil ich jeden Tag Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln zugebracht habe. Aber an der FU gab es am Osteuropa-Institut, das ist von Rudi Dutschke bestückt worden. Also der hat da als Mitarbeiter wissenschaftlicher gearbeitet und hatte eine stattliche Sammlung von Revolutionsliteratur dort angeschafft und die Klassiker des Anarchismus, Kropotkin zum Beispiel, oder Bakunin. Und das war genau das, auf das ich mich dann stürzte, weil ich wollte halt auch wissen, was war richtig und was war falsch, was war Lüge und was stimmte an dem, was mir beigebracht worden ist in der Schule. Und dafür war es ein guter Ort.
Wie war das eigentlich, als Sie dann den Roman geschrieben haben über Ihre Erfahrungen in Zehdenick und rundherum über die Zeit der 90er Jahre und als Sie damit zurückgekehrt sind in Ihre Heimatregion? Was für Begegnungen haben Sie da gehabt mit den Leuten dort?
Die Lesung, die ich hatte in der Klosterscheune in Zehlenick, also der Kulturort, war gespenstisch. Es war wirklich voll, wirklich, wirklich voll, was mich freute. Aber so leise wie keine Lesung davor oder danach. Und es gab auch eigentlich keine Debatte. Und mir ist das sehr eindrücklich noch in Erinnerung. Es ist mir schwer gefallen. Ich glaube, es ist so alles so nah dran. Viele im Raum wussten, glaube ich, genau, wovon ich rede. Ich habe uns alle auf eine Zeitreise geschickt in dem Moment. Da waren sicher gute Momente dabei, sehr intensive. Aber letztlich war es halt auch sehr schweigsam, was ich im Nachhinein schade finde. Und tatsächlich gab es natürlich auch viel Widerstand. Also ich bin an dem Tag auf dem Weg zur Lesung furchtbar beschimpft worden und hatte zwischenzeitlich, war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt besser rennen sollte, bis mir aufgefallen ist, wie alt und unsportlich ich inzwischen bin. Ich kann gar nicht mehr wegrennen. Also es gibt großen Brast dagegen.
Also beschimpft, weil die Leute dann denken, sie stellen Zehdenick zu Unrecht in die rechte Ecke,
ja.
Sowas?
Ja, der klassische Nestbeschmutzer-Move ist ja klar. Die war doch selber linksradikal. Die üblichen Abwehrmotive. Also bis ich in Zehdenick an der Schule lesen durfte, sind wirklich Jahre vergangen. Inzwischen hatte ich schon halb Europa bereist. Ich war in Paris, habe vor Schülerinnen in Paris gelesen, habe irgendwie in Amsterdam gelesen, aber nie in Zehdenick vor Schülerinnen und Schülern. Weil die Lehrer sich auch weigerten, das Buch zu lesen. Also nur durch einen westdeutschen Schulleiter, der bin ich da eingeladen worden. Und seitdem bin ich jetzt auch regelmäßig da und fahre auch gerne hin. Gerade da gehört das Buch doch hin. Ist doch spannend. Aber tatsächlich gab es ein riesen Problem und bis heute. Ich beschreibe ja auch letztlich einen realen Vorfall, der bis heute nicht wirklich besprochen ist in einer Stadt, wo sich Teile weiterhin weigern, dass anzuerkennen, was letztlich auch dazu führt, dass die Stadt an dem Punkt leider nicht weiterkommt.
Und Sie finden auch, dass das dringend notwendig ist, sich auch diesem Teil unserer Geschichte stärker zu stellen. Also nicht nur der rechten Gewalt, sondern überhaupt diesen, Sie haben es vorhin, glaube ich, mal eine soziale Katastrophe genannt, was in den 90er Jahren passiert ist, dass wir uns das ja erzählen müssen, was damals los war, um irgendwie in einen Morgen zu kommen, besser, als wir es gerade tun.
Unbedingt ist ja auch dieses, ich verurteile niemand. Also ich zeige nicht mit dem Finger, im Buch mache ich das nicht. Ich versuche so viel Freiheit wie möglich dem Leser, der Leserin zu lassen. Also einfach selber die Figuren einfach zu sehen, die Menschen in ihrer jeweiligen Geworfenheit. Also wir können uns ja nicht aussuchen, wo, wie, an welchem Ort und wann wir geboren sind. Wir geben alle unser Bestes und dann passiert trotzdem Mist. Und insofern ist auch sich in die Augen schauen und sagen, ja, das ist passiert. Und ja, da habe ich Mist gebaut oder ja, das war ein schamvoller Moment. Ich schäme mich bis heute. Also ich glaube, diese Zeit ist so aufgeladen mit Scham. Ja, also seinen Job zu verlieren, niemand mehr zu sein oder wirklich in dieser Gewaltwelle mitzuschwimmen und am Ende als Mittäter, als Mörder dazustehen, stelle ich mir wirklich nicht gut vor. Und sehr junge Menschen, also letztlich, die wir ja alle eine Verantwortung füreinander haben. Also so eine kleine Stadtgesellschaft, eine Dorfgemeinschaft, die kann nur wachsen und heile sein, wenn man sich das auch mal schonungslos nochmal sagt, erzählt gegenseitig und auch zulässt, dass jeder erzählen darf. Also die Vielfalt an Stimmen ist es ja erst, die unsere Wirklichkeit ausmachen. Und je mehr da ist, umso mehr Spielräume sind da. Also davon bin ich ganz fest überzeugt. Und wegducken, also wie sagt der Kollege Daniel Schulz Brandenburger Schriftsteller sagte neulich, es gibt viele Arten von Schweigen in der ehemaligen DDR. Doch nicht noch eine Schicht drüber, Leute. Mhm. Man muss doch nicht immer noch und immer noch eine draufpacken. Das erstickt jedes Leben und es ist kein Wunder, dass die Kinder dann weg wollen.
Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie werden weiterhin als auch Brandenburg-Beobachterin unterwegs und aktiv bleiben.
Na klar. Man liebt's ja. Also es gibt so viele tolle Leute. Ja, also ohne Liebe geht ja eh nichts.
Die Texte, die Sie jetzt geschrieben haben, ich habe schon gesagt, da waren auch zwei Kolleginnen beteiligt, die über Sachsen und Thüringen geschrieben haben. Soweit ich weiß, soll das auch als Buch erscheinen, sodass man Ihre Texte und die der beiden anderen dann auch nachlesen wird können?
Ja, also das, was jetzt bislang veröffentlicht vorliegt, also die Taz war Medienpartner und Soziopolis gab es ein paar Texte. Das sind so kleine Auslesen dessen, was wir da gemacht haben. Wir haben ganz viel Material gesammelt, viele Interviews geführt. Und die Texte, die jetzt ausgearbeitet werden, ineinander übergehen, wo wir auch schauen, ob wir vielleicht Texte miteinander auch schreiben, also auf jeden Fall in Vor- und Nachworten uns als Team auch nochmal gegenseitig erzählen, was wir so erlebt haben. Da wird ein Buch erscheinen im nächsten Jahr beim Verbrecherverlag.
Und das wird wie heißen?
Wir haben verschiedene Titelfavoriten, aber ich habe mich noch nicht durchgesetzt. Ich muss das jetzt zurückhalten.
Das ist das schöne Formulierung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich noch nicht durchgesetzt. Okay, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
Ich auch.
Auf jeden Fall gibt es schon die Titel Ihrer Bücher, über die wir hier geredet haben. Mhm. Den Roman Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß. Und ich habe auch immer wieder mich bezogen auf Essays von Ihnen, die erschienen sind in dem Band Welt im Widerhall oder war das eine Plastiktüte? Dieser Essayband und der Roman, die sind beide im Verbrecherverlag erschienen. Manja Prekitz, unsere Zeit ist fast zu Ende, aber Sie haben noch einen Song für uns von Patti Smith, Birdland. Warum jetzt noch diesen zum Abschluss?
Also die kommt jetzt wieder auf Tour und bitte, bitte schauen Sie mal 20 Jahre Horses, das ist von dem tollen Album Horses. Das ist eine Art, ich bin Atheistin, aber das ist ein Gottesdienst. bitte hören Sie sich das an und die Frau kommt nächstes Jahr live damit auf Tour. Ich kann nur sagen, also mein Leben hat es verändert. Patti Smith.
Hören wir gleich mit Birdland. Manja Prekitz war hier zu Gast bei Radio 3. Haben Sie vielen Dank.
Danke auch.
Frank Meyer ist mein Name. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Und Sie finden dieses Gespräch, überhaupt alle unsere Gespräche, auf unserer Internetseite radio3.de oder in der ARD Audiothek.
His father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene and the boys just standing there alone. Looking at the shiny red tractor, him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, 'cause when he looked up they started to slip. And then he put his head in the crooks of his arms and he started to drift, drift, drift.